24 Birds of People. And now in season 15. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist präsentiert bei 3BG, 3 Banken Generali KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 15 ist Florian Laszlo, CEO Observer Brand Intelligence und Medieninhaber des Börsenkurier, wir kennen uns ewig und jetzt bist du bei mir im Studio. Lieber Florian, servus und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Christian, und hallo an alle Hörer.
Ich freue mich auf dieses Gespräch. Es beginnt eine Journey, natürlich Karriere-Werdegang bei dir und auch ein bisschen bei mir, weil der Börsenkurier, den ich anmoderiert habe, der begleitet mich eigentlich mein ganzes Berufsleben lang. Aber wie hat es denn bei dir begonnen?
Ich sage immer, ich bin ein studierter Jurist, aber ein gelernter Journalist und habe sicher auch durch meinen Vater sehr früh mit dem Journalismus begonnen und bin dort hineingewachsen. Und mein Vater hat immer gesagt, Journalismus ist ein Handwerk, das muss man machen, das kann man nicht nur einfach akademisch lernen. Und so bin ich durch mehrere Lehrredaktionen, die mein Vater für viele Menschen, die heute auch zum Teil im ORF als Chefredakteure arbeiten, die ich dort gesehen habe, durchgehen, habe ich auch mehrfach gemacht und bin dann so hineingekommen und habe eben mit Anfang 20 dann begonnen, so richtig zu schreiben und im Börsenkurier, aber auch bei anderen Magazinen und habe da sehr stark eigentlich im Automobilbereich Motorjournalismus einen Bereich besetzt, um mich sozusagen nicht in direkter Konkurrenz mit den alten Hasen im Börsenkurier im Finanzbereich zu begeben, aber habe auch da einige Sachen geschrieben und einige Hauptversammlungsberichte gemacht und bin unterwegs gewesen zu diversen Events und Veranstaltungen im Finanzwesen.
Wir müssen, und das ist mir auch ein persönlich großes Anliegen, kurz über deinen Vater sprechen. Er ist ein Pionier der Finanzberichterstattung im Dachraum und im Speziellen für Österreich. Wie gesagt, ich bin mit dem Börsenkurier und dem Top-Gewinn damals ins Aktiengeschäft gekommen, Mitte der 80er Jahre. Sprechen wir mal kurz über deinen Vater, was er da gemacht hat und was er da nach Österreich geholt hat vor allem.
Naja, das ist eine ganz lustige Geschichte, die noch viel früher als unsere Berufswege sich gekreuzt haben, begonnen hat, weil mein Vater auch als studierter Jurist, Dr. Juris, aber dann eben in den Journalismus hineingekommen ist über diverseste Umwege und eben auch schon einmal Chefredakteur des Börsenkurier war, nämlich in den 60er Jahren.
Das wusste ich nicht.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Ja, wusste ich nicht.
Und dann aber im Streit über die redaktionelle Linie, und mein Vater war durchaus jemand, der dann seinen Weg gegangen ist, die Chefredaktion des Börsenkurier zurücklegen musste, auf jeden Fall im Streit sich getrennt hat. Und sich dann gedacht hat, wenn ihr das so weitermacht, wird das nicht lange gehen. Und es hat dann durchaus 15 Jahre oder fast 20 Jahre gedauert, bis dann tatsächlich nach mehreren Eigentümerwechseln mein Vater gefragt wurde, du sag, magst du nicht den Börsenkurier kaufen? Mhm. Und das war im Jahr 1985 und das war natürlich eine ganz furchtbare Gewissenssache für ihn, weil jeder Chefredakteur, der geschasst wurde, wünscht sich, dass einmal dann der Eigentümer kommt und sagt, ja, es tut uns wirklich leid, möchte und nicht uns retten und das Unternehmen oder das Medium übernehmen. Entsprechend konnte er auch nicht widerstehen und ist zu meiner Mutter, seiner Frau gegangen und hat gefragt, lässt du dich scheiden, wenn ich jetzt den Börsenkurier kaufe? Und meine Mutter hat ihn dabei unterstützt und hat gesagt, nein, das nicht, wohl wissend, dass es trotzdem ein großer Schritt ist und ein schwieriges Geschäft ist, weil es ja eigentlich auch ein Hauptgeschäft gab und das eben quasi das Privatvergnügen statt dem Ferrari hat, dass ich das Medium geleistet und ist so dann eben 85 eingestiegen und hat den Börsenkurier zu dem gemacht, was er sozusagen heute ist und was er seit damals ist und das, was du eben auch kennst, weil er eben in seiner Linie sehr gerade und des Öfteren auch unter Missachtung der Anzeigen, Inserenten, Interessen gefahren ist.
Wunderbar, ich bin 86 in dieses Geschäft eingestiegen als junger Bankmitarbeiter und man musste den Börsenkurier lesen. Rückwirkend gesagt, also Herbert Laszlo, dein Vater, 85, er hat auch Glück gehabt, aber das Glück des Tüchtigen, weil die Wiener Börse ist plötzlich erwacht, Jim Rogers und alles Mögliche. Ich freue mich immer über solche Sachen, wenn man unternehmerischen Mut zeigt und dann auch belohnt wird und freilich durch gute Arbeit auch das zu einer schönen Marke ausgebaut hat letztendlich. War der Börsenkurier, ich weiß das nicht, vorher auch ein österreichlastiges Produkt, weil Hoppenstedt ist ja nicht zwingend jetzt österreichisch.
Es war der Wiener Börsenkurier, also ja. Inhaltlich ja, eindeutig, wobei natürlich 1922 und gegründet, war das sozusagen deutlich breiter und hatte eben, wie gesagt, bei der Gründung 1922 zwar die Wiener Börse, aber natürlich einen sozusagen europäischeren oder deutschsprachigeren Fokus als in den 80er Jahren. Und es ist eben eine. Damals wurde der Standard an die Süddeutsche dann später verkauft und mein Vater war auch immer sehr stolz darauf, dass er sozusagen ein österreichisches Medium aus Deutschland wieder zurückgeholt hat nach Österreich.
Wunderbar. Na, mir war dieser Exkurs extrem wichtig und danke dafür. Zurück zu dir und deine persönliche Geschichte. Sag ich mal, machen wir mal den Börsenkurier vorab und dann den Observer. Deine persönliche Geschichte, logisch, Papa gehört das Medium.
Ja, logisch, Papa gehört das Medium und deswegen darf man ein bisschen spielen, ja. Aber auch nicht zu viel und nichts ändern und bin nicht in den Konflikt hineingegangen, sagen wir so.
War er strenger mit dir als mit anderen Kollegen?
Er war natürlich strenger, wobei ich glaube gar nicht strenger, sondern man musste sozusagen seinen Weg mitgehen und wer den nicht mitgehen wollte, der ist halt anderswo gegangen und der Sohn war das mit dem anderswo gehen halt immer relativ nur. Mhm. So gesehen bin ich da sicher den Konflikten aus dem Weg gegangen und deswegen seit 1993 dann für die Motorseite zuständig, die natürlich auch immer eine relevante war und hat da so sozusagen das Vergnügen mit der Arbeit verbunden und habe eben den schöner Anlegen-Bereich rundherum um Oldtimer und Kunst und so weiter aufgebaut und in einem Relaunch dann auch in ein eigenes Buch hineinbekommen und das war eigentlich die 90er Jahre hinweg sozusagen neben dem Studium die Tätigkeit, nachdem ich sehr tätig war und auch eine Sportvergangenheit habe, weil ich bis Mitte der 90er Jahre noch Teil des Nationalteams im Fechten war.
Genau, Wahnsinn, habe ich mal notiert.
War ich mit vielen Dingen beschäftigt und habe deswegen ein bisschen länger studiert und bin dann Ende der 1990er Jahre immer stärker in sozusagen den kaufmännischen Bereich auch beim Börsenkurier hineingekommen und habe ab 2001 da die kaufmännische Verantwortung für 2 Jahre übernommen, bis dann eben der Verlagsleiter Marius Perger das immer stärker übernommen hatte und habe mich ab dann eben um den Börsenkurier gekümmert. Aber ich denke noch gerne zurück, auch eine kleine Anekdote, die ich unbedingt immer gerne erzähle aus meiner kaufmännischen Tätigkeit. Wir hatten ja durchaus auch immer Insider, die geschrieben haben und die auch anonym geschrieben haben. Und ich hatte viele Anrufe, ob der Dinge, die wir geschrieben haben, aber 2 sind mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das eine war der Werner Böhm von Y-Line, der sich bitter beklagt hat über die Berichterstattung, die natürlich ehrenrührig und vollkommen falsch war. Wir wissen, dass das später alles vor Gericht geendet hat. Und der andere war der Co. vom Herrn Petrikowitz, auch bekannte Geschichte, die dann groß vor Gericht gelandet ist. Und so bin ich eigentlich sehr froh, dass wir als Börsenkurier so geschrieben haben, dass die dann angerufen haben und sich wirklich beklagt haben über die Berichterstattung, meistens die waren, die wirklich den Dreck am Stecken hatten, der nachher sogar strafgerichtlich...
Den Track Record, kann man sagen.
Genau, den Track Record. Ja. Und dass ich mich da aber vor die Redaktion stellen konnte und das mit Freuden auch gemacht habe. Und da muss man wirklich froh sein, ja, auch über österreichische Mediengesetz und die rechtliche Lage, dass man da eigentlich kein Problem hatte und auch alle Klagsdrohungen dann in der Regel im Sand verlaufen sind.
Du hast den Marius Berger erwähnt. Ich erwähne noch dazu den Klaus Schweinegger. Die beiden sind Herausgeber, Verleger, irgendwie über die Finanzmedien, Verlag, GmbH, Gesellschaft. Das sind die beiden. Wie funktioniert das genau? Und welche Rolle hast du jetzt im Börsenkurier?
Naja, es war so, dass mein Vater dann in den frühen 2000ern immer noch mit beiden Füßen im täglichen Geschäft gestanden ist und sich dann eben zurückziehen wollte und aber auch gesehen hat, dass eben so ein Weiter- und eine Übergabe mit Richtungsentscheidungen dann sehr schwierig ist. Dann kam es eben zu der Entscheidung, dass eben die beiden, die im Endeffekt damals den Börsenkurier gemacht haben, nämlich der Marius Berger als Chefredakteur und der Klaus Schweinegger als Verlagsleiter auf der kaufmännischen Seite, dass die es eigentlich besser machen, wenn sie es in Verantwortung machen, als wenn sie es sozusagen nur im Angestelltenverhältnis weiterführen, weil das einfach bei vielen Richtungsentscheidungen, die den Börsenkurier auch weiter unterstützt haben, dann einfach geholfen hat, da klare Fronten zu ergeben. Und so gesehen hat mein Vater den Börsenkurier an den Finanzmedienverlag, der den beiden gehört, verpachtet.
Und eine Sache, die heute noch Bestand hat, also so schlecht nicht gewesen sein dürfte, nehme ich mal
und
an.
Und die beiden haben einen ganz tollen Job gemacht, weil das war im Jahr 2007 und das war dann durchaus ein noch gutes Jahr und die folgenden Jahre waren durchaus abenteuerlich und da ist den beiden wirklich zu danken. Die haben einen ganz tollen Job gemacht und machen ihn bis heute, weil es wirklich faszinierend ist, wie sie es geschafft haben, den Börsenkurier in wirtschaftlicher wie auch auf seinen Ruf bedacht am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Ja, da kann man als Leser nur zustimmen. Ein Produkt, das 1922 gegründet wurde, hat vor kurzem einen 100er gehabt. Noch nicht so lange her, auch da ein paar Worte dazu bitte.
Ja, die 100 Jahre sind im Endeffekt nur eine Zahl. Es waren auch vorher mal 90 Jahre, die wir groß abgefeiert haben und davor und 80 Jahre haben wir, glaube ich, auch gefeiert. Da gab es dann den Börsenkurierball in der Wiener Börse damals noch, die noch nicht in der Wallner Straße war. Also es sind im Endeffekt
also
nur
dort,
Zahlen.
Also dort, wo die Touristen hinfahren.
Dort, wo die Touristen noch immer hinfahren. Ja. Es sind im Endeffekt nur Zahlen und es zählt das jetzt und es zählt das hier und es ist ein schöner Zeitpunkt, um zurückzublicken und das machen wir auch immer sehr gerne mit unseren Partnern, um eben auf die Vergangenheit zurückzublicken. Nur der Blick ist eindeutig nach vorne gerichtet, wie in der Börse ja ist es natürlich auch beim Börsenkurier, dass die lange Historie ist der Track Record, auf den man stolz sein kann, dass man nicht gerade erst vorgestern aufgetaucht ist, aber es geht eindeutig um den Blick nach vorne.
Und dich findet man als Eigentümer und Medieninhaber 100%. Und die Gesellschaft, da sind eben Berger und Schweinegger fürs Operative. Das heißt, man spricht immer noch von einer Verpachtung so in die Richtung, oder?
Genau, es ist sozusagen der Betrieb ist der Finanzmedienverlag, der ja auch diverseste andere Produkte herausbringt im Corporate Publishing und wo das Versicherungsjournal auch dazugehört. Also das ist schon auch sind Dinge dazugekommen zum Börsenkurier, aber für den Teil des Börsenkuriers führen sie den Verlag.
Und es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag zum Börsenkurier. Zu meinen Medien, nur zur Sportwoche, die ich erworben habe, gibt's was, da wollte ich mal reinkommen. Hab's als Person, war ich nicht von Relevanz für einen deutschen Grünen, der das entschieden hat. Und dann mal im Vorfeld gescherzt, du bist als Person auch nicht eingetragen, aber die Marke zumindest.
Ja. Genau, ich fehle auch als Person auf der anderen Seite.
Wir sind
Seite,
nicht relevant.
Wir sind scheinbar nicht so relevant. Ich nutze Wikipedia zwar gerne, aber irgendwie den Drang, dass ich jetzt da drinnen sein muss, habe ich dann doch nicht verspürt weiter.
Ja, 100 Jahre ist ja natürlich eine leibende Geschichte. Okay, ich beginne wieder zurückzurudern in der Zeitschiene und zwar, glaube ich, ins Jahr 1980. 1. Jänner 1980, die Familie Laszlo übernimmt Observer. Und auch da warst du noch ganz klein.
Da war ich noch ganz klein, das ist vollkommen richtig. Und das war eine auch wie bei meinem Vater üblich, eine sehr lustige, nette Geschichte, weil der Observer war damals schon ein sehr, sehr, sehr altes Unternehmen, weil 1896 gegründet als Medienbeobachtungsunternehmen von Alexander Weigel. Und wurde in der Folge mehrfach verkauft und ist sozusagen nie in die zweite Generation hineingekommen. Und auch die Verkäuferin hatte keine Kinder, war aber selber die Tochter eines Berliner Medienbeobachters und hat das dann eben altersbedingt verkaufen wollen. Und nachdem mein Vater zwar nie einen Hund besessen hat, aber durchaus einen Zugang zu Hunden hatte, ist eben auch da wieder die große Geschichte, dass die Kaufentscheidung oder die Verkaufsentscheidung im Endeffekt dann daran gelegen hat, dass der Hund des Ehepaares Köppen zu meinem Vater ein sehr gutes Verhältnis hatte, aber zu den alternativen Käufern ein schlechteres Verhältnis. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, dass mein Vater eben da zum Observer gekommen ist. Gekannt hat er den Observer schon sehr gut, weil er hat damals, nachdem er Chefredakteur des Börsenkurier war, hat er die PR-Seite gemacht und ist in die PR gewechselt und hat für große Unternehmen Public Relations gemacht. Damals hieß es noch Öffentlichkeitsarbeit. Und war Kunde des Observer und hatte natürlich dann auch eine klare Vorstellung, wie man das denn so machen musste, dass er als Kunde zufrieden ist. Und ist so in ein Beratungsmandat hineingekommen und aus dem Beratungsmandat ist dann eben quasi ein Management Buyout, würde man heutzutage vielleicht sagen, geworden. Und das war im Jahr 1980 und dann ging es viele spannende Jahre weiter mit einer sehr guten und positiven Entwicklung und mit ein paar Rückschlägen, wie dass wir ab dann Anfang der 90er Jahre sowas Grauenvolles wie Mitbewerber plötzlich hatten, was es vorher überhaupt nicht gegeben hatte, wobei wir die grundsätzlich sehr schätzen, weil das auch motivatorisch ganz wichtig ist. Und ja, so ist es über die vielen Jahre dann gut dahin gegangen, mit eben auch einer Geschäftsführung, die mein Vater dann eingesetzt hatte.
Seit April 2001 bist du der CEO des Unternehmens, entnehme ich einem Eintrag. Wann wurde es zur Observer Brand Intelligence, wie ich dich anmoderiert habe? Das klingt sicher nicht aus dem Jahr 1980 so rüber.
Das kam nicht aus dem Jahr 1980. Also der Observer ist von wirklich 1896. Also genau. Das war schon sehr vorausschauend. Und es war eben so, dass im Jahr 2001 ich Teil einer zweiköpfigen Geschäftsführung wurde, nachdem mein Vorgänger sich dann in die Pension verabschiedet hat, der nicht mein Vater war. Also wir hatten auch da keinen direkten Übergang. Und ich bin seit 2013 allein Geschäftsführer der Observer GmbH und die hat sich eben über Medienbeobachtung zu Medienbeobachtung und Analyse oder sozusagen ganz früher waren es Zeitungsausschnitte und aus den Zeitungsausschnitten ist die Medienbeobachtung geworden, weil es natürlich nicht nur mehr Zeitungen sind, die wir beobachten seit 30, 40 Jahren und daraus wurde dann die Medienbeobachtung und Analyse und aus der Medienbeobachtung und Analyse wurde die Media Intelligence und aus der Media Intelligence ist dann irgendwann die Brand Intelligence geworden, weil einfach das Angebot sich deutlich verbreitet hat und es eben über Social Listening und Marktforschung eben dann wirklich um die Marke im Zentrum geht und deren medialen der medialen Resonanz, aber auch der Resonanz in den Köpfen, also der öffentlichen Meinung. Und aus dem wurde dann eben dann die Brand Intelligence, weil es ja eben nicht mehr nur um den Medien allein geht.
Du hast die klassischen Zeitungsausschnitte angesprochen, das, wo man auch Drohbriefe ausschneiden kann oder sonst irgendetwas mit einzelnen Buchstaben. Aber was macht das Geschäft vom Observer in der Gesamtheit heute? Du hast das eh schon ein bisschen mit der Brand Intelligence angerissen. Aber was kann man sich darunter vorstellen? Was bietet ihr einem Kunden an?
Das, was unsere Kunden brauchen, ist interessanterweise das Gleiche, was sie schon vor 110, 120, 127 Jahren gebraucht haben. Nämlich, es geht darum zu wissen, was wird dort draußen über mich berichtet und über die Themen, die mich direkt betreffen oder indirekt betreffen. Und das ist dieses Urinteresse, das Teil der menschlichen Kommunikation ist und das man normalerweise selber wahrnimmt, weil man halt schaut, aber in einer vielschichtiger werdenden Welt mit viel mehr Medien ist es einfach gar nicht möglich, sämtliche Podcasts durchzuhören, ob man denn vielleicht vorkommt. Und deswegen gibt es die Dienstleistung und das ist im Kern das, was wir dem Kunden liefern. Und das, was der Kunde da als Lieferung bekommt, ist die tägliche Information, wo er vorgekommen ist, bis hin zu einem Vergleich mit dem Mitbewerb, einer finanziellen Bewertung dessen, wie erfolgreich das war und einer analytischen Gesamtüberblicksebene, dass er nicht nur sagt, ich bin oft vorgekommen, das ist ganz toll, sondern wie oft bin ich vorgekommen, wie ist das in Relation zu meinem Wettbewerb, wie ist das in Relation zu meiner eigenen Performance vorher und gibt damit eine zusätzliche Information, dass man selber in der eigenen wirtschaftlichen Gebarung sich besser messen kann.
Das ist sicherlich, weil du die Podcasts erwähnt hast, auch ein Thema für die KI natürlich, ein sehr großes, nehme ich an, oder?
KI ist für uns gar nichts Neues, genauso wie die tolle Digitalisierung, die jetzt ausgerufen wurde. Das ist etwas, was wir vor 10, 15 Jahren gemacht haben. So gesehen ist auch KI da nicht etwas Neues und leistet einen wesentlichen Beitrag, weil es Dinge günstiger macht, herzustellen. Aber das, was wir eben auch sehen, weil wir sehr intensiv damit arbeiten, sind die Beschränkungen der KI. Und in der Medienbeobachtung komme ich mit 80% Präzision nicht sehr weit. Mhm. Und da brauche ich eben dann die 95, 97, 99% Präzision und die ist im Endeffekt nur erreichbar über eine Kombination von künstlicher Intelligenz und vor allem menschlicher Intelligenz und deswegen sprechen wir eigentlich bei unserem Angebot von hybrider Intelligenz, weil es geht um beide Dinge, die jeweils unterschiedliche Dinge besser können. Im Kern ist es aber so, dass wir in der Kommunikation für Menschen arbeiten und die Kommunikation ist menschlich und dementsprechend kann sie final auch nur ein Mensch richtig verstehen.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, wenn ich in einem meiner zahlreichen Podcasts, die ich ja auch so liebe, den Namen Florian Laszlo erwähne. Kriegst du das mit, wenn du das mitkriegen willst oder für deine Kunden, die dann natürlich anders heißen, mitkriegen sollst?
Ja. Genau, das ist Teil des Podcast Monitoring und auch das macht eine hybride Intelligenz. Es ist sozusagen eine manuelle Entscheidung, welchen Podcast wir beobachten, weil nicht Kreti und Pleti, sondern nur bestimmte, die relevant sind. Das wird zu viel, weil der Kunde will das ja alles gar nicht wissen. Das heißt eine bewusste Auswahl. Dann wird über künstlich intelligente Speech-to-Text-Analyse das Ganze vertextlicht. Mhm. Und dann geht darüber wieder eine KI, die eine Vorauswahl trifft und dann gibt es den Menschen, der entscheidet, ja, der Laszlo ist nicht irgendein Laszlo, sondern das ist der Florian Laszlo, weil es heißen ein paar Leute Laszlo, vor allem aus Ungarn kommend.
Auch mit Vornamen,
ne? Und vor allem mit Vornamen, weil es ja ein Vorname ist. Und dementsprechend braucht es dann den Menschen, der sagt, naja, nur weil Florian in der Nähe von Laszlo vorgekommen ist, was die KI schafft, ist das noch nicht derjenige Florian Laszlo, der jetzt ich bin in dem Fall. Und das gilt ganz besonders für internationale Unternehmen, die in vielschichtigen Themen vorkommen und dementsprechend nicht so einfach zuordnenbar sind. Und das ist das, was dann der Mensch macht und am Ende ist es hybrid.
Jetzt danke ich dir sehr für diese Antwort und ich habe gleich eine Folgefrage. Wenn man jetzt seit fast 2,5 Jahrzehnten CEO ist, die Medienlandschaft hat sich natürlich verändert, Podcasts gab es damals noch nicht. Wie geht man damit Streuverlusten um, weil das Trefferbild muss sich ja markant erhöht haben pro Person und Unternehmer, weil heutzutage ist ja jeder fast ein Medium irgendwie.
Naja, das ist eben diese Atomisierung, die eintritt. Wir hatten zwar früher mehr Tageszeitungen als heute, aber dafür in Summe viel weniger Medien. Im Jahr 1980 haben wir irgendwie 400 Printmedien beobachtet und wir beobachten aktuell 3300 Printtitel. Die erscheinen natürlich nicht alle täglich, aber es ist die Breite deutlich größer geworden und das war jetzt nur Print. Dann gibt es eben Radio und Fernsehen als die nächstältesten Medienarten und wir hatten ja ein Staatsfernsehen bis vor relativ kurzem und dann im Jahr 94 wurde dann das Privatradio auch in Österreich zugelassen, ich glaube kurz nach Albanien als letzten Staat in Europa oder umgekehrt und seitdem gibt es natürlich da auch eine große Bandbreite an mehr Medien und von Online und Social brauche ich jetzt gar nicht erst zu reden.
Genau, weil das,
und ja. den Podcast auch. Das heißt, es ist eigentlich nur mehr möglich, über einen strukturiert arbeitenden Dienstleister das überhaupt alles wahrnehmen zu können, diese Vielschichtigkeit an verschiedenen Medienarten, wo natürlich dann die Stars, die als Personen schon ein Medium werden, auch noch zur Bandbreite weiter beitragen.
Und es ist auch, glaube ich, immer wichtiger geworden, weil so Worte wie Shitstorm sind ja auch nicht so alt. Ne? Und es ist natürlich ganz wichtig zu wissen, was über dich gesprochen wird.
Vollkommen richtig, wobei zu dem Shitstorm habe ich erstens ist einmal ein deutschsprachiges Phänomen, das ist so englisch wie Handy, der Shitstorm. Okay. Zum Zweiten ist das eigentlich etwas, was unheimlich selten vorkommt und viel seltener vorkommt, als man sich davor fürchtet. Und ein Shitstorm ist eigentlich immer dann erst ein Shitstorm, wenn er dann in der ZIP 2 vorkommt oder in der Zeitung steht. Dann ist es ein Shitstorm, aber dann ist eigentlich kein Shitstorm mehr, der online begonnen hat, sondern dann ist ja das die Wahrnehmung der klassischen Medien, der breiten Medien das Thema. Irgendwo ist aber mal zuerst schon eine Meldung gewesen und die kann in einer Regionalzeitung sein, die kann in einem Podcast gewesen sein, die kann online gewesen sein. Wenn ich ordentlich meine Medienbeobachtung und meine Markenkontrolle im Griff habe, dann sehe ich das und dann kann ich damit umgehen und in der Regel schaffe ich es dann, dass ich nicht in der ZIP 2 lande. Mhm. In der ZIP 2 mit einem Shitstorm zu landen,
schon sehr spät, ne?
Ist sozusagen wirklich dann mit Anlauf oder in wahnsinniger Inkompetenz oder in bewusster Ignoranz passiert. Also mit professioneller Kommunikation kann man das gut verhindern und meistens beginnt es eben, indem man überhaupt weiß, was da draußen passiert und dafür sind wir da.
Wunderbar. Jetzt knall ich da noch ein Stichwort hin. FIBEP.
Ja.
Was ist das? Das ist ein Anliegen, glaube ich. Ne?
Das ist ein Anliegen. Das ist auch etwas sehr Schönes. Das ist die Fédération Internationale des Bureaux d'Extrait de Presse. Und es klingt so altmodisch, wie es ist, weil die ist 1952 gegründet worden als Vereinigung der Medienbeobachtungsbüros, die eben nach dem Krieg wieder zusammenarbeiten wollten. Die Medienbeobachtung ist eine sehr internationale Sache und der Observer hatte 1910 Niederlassungen, wie das damals hieß, in Konstantinopel, Chicago, St. Petersburg, Südafrika. Also es war wirklich ein internationales Unternehmen. Und daran wollte man wieder anschließen und da haben eben 12 Büros, darunter der Observer, diesen Weltverband gegründet, den es auch sensationellerweise immer noch gibt und der jetzt gerade seinen Weltkongress in Zypern vor 2 Wochen hinter sich gebracht hat. Und in der veränderten Medienlandschaft gibt es aber diesen Weltverband der Medienbeobachter immer noch, die eben auch von Media Intelligence mittlerweile reden und wo keiner mehr wirklich genau weiß, was das Akronym eigentlich ursprünglich bedeutet hat. Aber das ist eine sehr schöne Sache, weil es eben internationalen Austausch auf fachlichem Niveau ermöglicht und auch ein jahrzehntelanges Erfolgsmodell ist. Und es ist mir so ein Anliegen gewesen, dass ich eben dann für 5 Jahre lang auch der Generalsekretär war, was natürlich ein toller Pro-Bono-Job ist. Und wir haben da die FIBEP noch weiter internationalisiert und modernisiert und das wirkt bis heute nach und darauf bin ich durchaus auch stolz.
Kannst du auch sein. Die Homepage vom Observer, die ist durchaus modern. Du hast das gesagt, das ist modern. Wenn man jetzt drauf schaut, sieht man Pizza Party PR People. Was war das?
Die Pizza Party PR People ist eine lustige Aktion, die sich so ergeben hat. Wir feiern immer unsere Jubiläen und dann gab es die 125-Jahresfeier und die haben in einem angesagten Club gemacht im Jahr 2021, wo es gerade nur kurz lustig war zwischen den Lockdowns.
Und dem Krieg, ne?
Und dem Krieg, der danach kam, ja. Aber das war quasi gerade in einem Zeitfenster zwischen 2 Lockdowns, haben wir die Party gemacht, war ein Riesenerfolg und das hat uns so getaugt, dass wir gesagt haben, ja, das machen wir jetzt weiter und daraus ist die Pizza Party PR People Aktion geworden, die zu einem monatlichen oder zweimonatlichen Festakt in dem Club Praterstraße geführt hat, den
das
wir jetzt aktuell
P,
mit dem,
ne?
Genau,
Praterstraße,
das 5. P, im Club Praterstraße und jetzt gerade gemeinsam mit dem Marketing Club machen.
Spannend. Und jetzt muss ich natürlich noch nach Fencing, nach dem Fechtsport fragen. Hat nichts mit Zaun zu tun, sondern mit Fechten. Florian, und Fechten, erzähl mal.
Ja, das Fechten, das ist so eine Sache, weil dem Fechtsport in Summe, glaube ich, geht es nur mittelprächtig wie allen Sportarten jetzt postpandemisch, weil es ganz schwer ist, die jungen Kinder zu motivieren, in den Verein zu kommen und vor allem nachher auch im Sport ihre Leistung bringen zu wollen und mehr als nur als Hobby den Sport zu betreiben. Und so gesehen leidet da das Fechten, so wie alle Sportarten, unter dem geringer werdenden ernsthaften Interesse, weil so ein bisschen nebenher geht das in Grenzen. Wenn man fechten will und vor allem auf internationalem Niveau, dann muss man halt schon ordentlich trainieren, und da ist die Bereitschaft gesamthaft in Österreich deutlich zurückgegangen. Den Fechtclub Almung gibt es immer noch, und der wird das Ganze auch erleben, aber auf deutlich geringerem Personen-Mitgliederniveau, als es schon einmal war.
Und mit welcher Waffe hast du gefochten?
Ich war Degenfechter.
Degenfechter. Irgendwelche Leistungen im aktiven Sport, auf die du besonders stolz bist?
Ich war sozusagen olympisch mit dabei. Ich war immer, wow, sozusagen, ich hatte immer jemanden anderen, der dann im Zweifelsfall besser war. Ich war sozusagen in der Spitzengruppe mit drinnen, aber habe jetzt keine tollen Zählergebnisse, mit denen ich angeben könnte, außer irgendwelchen Wiener Meistern oder so, aber das ist jetzt nicht,
ja, das
sozusagen,
ist ja schon,
ja, aber also sozusagen, da war ich, habe ich sozusagen viel für mein Leben gelernt und viel mitgenommen und habe mir dann immer nur gesagt, ja, selbst wenn ich wieder Benevent Europameister geworden wäre oder der Michael Ludwig, was wäre anders gewesen? Ich könnte das jetzt in dem Podcast sagen, ja, und nicht den Wiener Bürgermeister.
Aber den Benevent natürlich, den kennt man über den Sport, der ist groß. Ne?
Auch der hat daraus etwas gemacht, genau. Der hat daraus etwas gemacht, und der ist ein echter Star des Fechtens, ja, geworden. Aber das, wenn ich das nicht gemacht hätte, ne? Ja, könnte, ja, ich jetzt im Podcast sagen, ich war Europameister, aber es wäre sonst auch nichts anderes. So, ja, gesehen habe ich aus dem Sport persönlich sehr viel mitgenommen, aber jetzt nicht irgendwelche Titel, mit denen ich angeben kann.
Born into a family of fencing masters. Der Papa war auch ein Fechter.
Ja, das ist richtig. Ja. Mein Vater war Fechtmeister. Mein Großvater war Fechtmeister. Okay. Also auch da ist sozusagen sehr viel Heritage und sehr viel Dinge, die man versucht weiterzuziehen und weiterzugeben.
Also ich liebe diesen Podcast. Jetzt haben wir Sport auch noch drinnen. Abschlussfrage. Ich beziehe es am ersten auf den Observer jetzt, weil ich glaube, das ist das aktuelle Top-Thema in deinem Schaffen. Was ist das, was dir an dieser sich dauernd verändernden Arbeit taugt, mit immer neuen Medienarten, Gattungen und auch Herausforderungen?
Das Wunderbare ist, jetzt mache ich das doch schon mehr als 20 Jahre, und es ist noch keine Sekunde langweilig gewesen, weil das Mediengeschäft sich so intensiv verändert, zum einen, und zum anderen, weil wir einfach knapp 1000 Kunden haben, die alle auf ihre Art einzigartig und unterschiedlich sind. Und das Traurigste ist, dass ich einfach in 24 Stunden am Tag nicht genug Zeit habe, mich persönlich um alle Kunden direkt zu kümmern, weil einfach deren Geschichten und deren Bedürfnisse schon allein spannend sind. Und deswegen gibt es da ein großes Team, das das macht. Aber es wird mir, glaube ich, auch in den nächsten 20 Jahren nicht wirklich langweilig mit dem Observer, weil die Medienbeobachtung und die mediale Entwicklung bleibt sicherlich spannend, und so wie vor 127 Jahren das Bedürfnis da war, zu wissen, wo man überall erwähnt ist, wird das auch in 20 Jahren noch der Fall sein, und wir werden in irgendeiner Form sicher da die Dienstleistung erbringen, dass man das bestmöglich Bescheid weiß.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Pizza Party, PR, People, jetzt Podcast, fünftes P von mir. Danke, lieber Florian, für diese lebende Journey, auch durch deine Karriere, durch deinen Werdegang, an euch da draußen. Ich glaube, wieder mal Inspiration pur. Danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und vielen Dank für die Einladung und für das schöne Gespräch, und bis demnächst.
Bis demnächst. Ciao.